Einen schönen guten Abend. Ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen zu unserer Sendung. Es ist ein ziemlich einmaliger Vorgang, über den wir heute unter anderem mit einer sehr versierten Kennerin Berliner Politik sprechen wollen. Gleich zwei Krisengipfel fanden heute in der Hauptstadt statt, weil die Lage der deutschen Wirtschaft zunehmend verzweifelt ist. Einer beim Kanzler, ein anderer beim Bundesfinanzminister. Das klingt nach Tatendrang, ist aber offenbar so ziemlich das Gegenteil davon. Der Gipfel beim Finanzminister war nämlich offenbar so eine Art, wie soll man das sagen, Retourkutsche für den Gipfel des Kanzlers, der seinerseits den Finanzminister offenbar nicht so richtig über seinen eigenen Gipfel informiert hatte. Und die Pointe, der Wirtschaftsminister, der irgendwie auch eine Rolle spielen sollte, wenn es darum geht, die deutsche Wirtschaft zu retten, war offenbar gar nicht eingeladen, auf keinem der beiden Gipfel. Deshalb an Sie die Frage, auf welchem war sie? Herzlich willkommen, Christina Dunz. Freue mich sehr. Ja, und wir wollen diesen Mann aus der Partei des Bundesfinanzministers fragen, ist das noch Politik oder ist das schon Wahnsinn? Leitet für die FDP den Verteidigungsausschuss, wichtiger Mann also, Nachfolger von Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Ein Klartexter, auch er, der so vehement wie wenige andere mehr Unterstützung, mehr Waffen für die Ukraine fordert, der die offensichtlich verzögerten Waffenlieferungen nach Israel massiv kritisiert und der mit dem Satz zu zitieren ist, wer in einer Diktatur leben will, der muss nicht unbedingt unsere Demokratie zersetzen. Der kann auch schlicht nach Moskau umziehen und ich helfe dann sehr gerne beim Packen. Herzlich willkommen, Markus Faber. Freue mich sehr. Ja, insbesondere bei der Forderung nach mehr Waffen für den Krieg der israelischen Regierung wird dieser Mann vermutlich besonders genau hinhören. Sehr respektierter Völkerrechtler weit über Deutschland hinaus. Seit 2017 unter anderem Richter am Kosovo-Sondertribunal in Den Haag, der die Dinge offenbar ein bisschen anders sieht als Markus Faber, wenn dieser sagt, Israel halte sich natürlich an humanitäres Völkerrecht. Er dagegen sagt, die Frage, ob sich Israel an der Grenze der Verhältnismäßigkeit bewegt, in Gaza und auch im Libanon, wird weltweit intensiv diskutiert und sie wird anders diskutiert als hier bei uns in Deutschland. Und sehr interessant, auch der Genozidvorwurf, den er sich selbst ausdrücklich nicht zu eigen macht, so verstehe ich ihn, steht mittlerweile im Raum. Und es bringt leider nichts, sagt er, darüber nicht zu sprechen und so zu tun, als gäbe es diese Debatte im Rest der Welt nicht. Herzlich willkommen, Kai Ambos. Freue mich sehr. Gleich zu Beginn aber wollen wir unter anderem mit diesem Mann, der mittlerweile zu den gefragtesten Interviewpartnern des Landes gehört, und das ist keine gute Nachricht in dem Zusammenhang, darüber sprechen, was jetzt zu tun ist. Der VW-Betriebsrat hat die Bombe platzen lassen. Von mindestens 3 Werksschließungen ist die Rede, tausende Arbeitsplätze, möglicherweise Zehntausende in Gefahr. Was bedeutet all das und wie konnte es so weit kommen? Herzlich willkommen, Stefan Bratzel. Freue mich sehr. Ja, schönen guten Abend in die Runde. Herr Faber, Sie kommen gerade aus Indien zurück, genauso auch wie Christina Dunz war mit dem Kanzler in Indien unterwegs. Gestern Beben im VW-Konzern. 3 Werke sollen schließen, noch nicht bestätigt, aber davon ist die Rede. Zehntausende Kündigungen stehen im Raum. Sie waren auf dieser Parlamentarierreise in Indien. Wie ist diese Nachricht in dieser Delegation aufgenommen worden? Wie haben Sie darüber diskutiert?
Ich war mit einer Delegation von Abgeordneten unterwegs, genau, aus verschiedenen Bundesländern. Da ist das natürlich eine Nachricht, aber wir leider ja auch nicht die erste Nachricht dieser Art in den letzten Monaten hatten.
Aber schon eine, die jetzt plötzlich sehr konkret ist und wo es jetzt echt zur Sache geht. Ne?
Also für mich geht es auch um eine ganz persönliche Betroffenheit. Ich komme aus der Altmark.
Stendal, ne?
Aus der Altmark im Norden von Sachsen-Anhalt. Mhm. Von Stendal nach Wolfsburg ist keine halbe Stunde mit dem Zug. Das heißt, da stehen morgens viele Menschen am Gleis, die nach Wolfsburg fahren, wenn ich am selben Gleis oder am dem gegenüber nach Berlin fahre. Mhm. Das heißt, das trifft viele Menschen nicht nur in den Standorten, die es jetzt geht, sondern auch in der Region. Und das ist dann Zeit, dass man, Stichwort Wirtschaftswende, auch was auf den Weg bringt.
Frau Dunz, Sie waren an Bord der Kanzlermaschine, habe ich das richtig verstanden? Mhm. Wie wurde das dort diskutiert?
Da waren wir schon zurück, aber das ist natürlich gestern im Kanzleramt schon alleine deshalb so eingeschlagen, weil ja bei dem Industriegipfel, den der Kanzler heute veranstaltet hat, VW auch mit dabei war. Und er hat sich dann gestern ja auch schon geäußert und hat gesagt, VW muss Jobs erhalten. Das ist für die Ampelkoalition, die ja in ihrer schwersten Krise ist, wo man nicht weiß, ob sie das jetzt überstehen, mit dieser Wirtschaftskrise, die sich derart zuspitzt und jetzt mit diesen Hiobsbotschaften wirklich Gefahr im Verzuge, nicht nur für VW, sondern auch für die Koalition.
wenn Sie sagen, es ist nicht klar, ob diese Koalition das übersteht. Gehen Sie davon aus, dass es möglich ist, dass diese Regierung sich noch vor Jahresende zerlegt?
Ja, ich halte das mittlerweile für möglich. Wir haben ja schon oft drüber gesprochen. Ja. Aber es gab einen interessanten Satz des Bundeskanzlers, wenn ich noch mal kurz auf Indien zurückgreifen darf. Da hatten wir darüber, wir Journalisten haben ihn gefragt, was er davon hält, dass Finanzminister und FDP-Chef Lindner nun diesen Gegengipfel machen wollte, den Wirtschaftsgipfel. Und ob die Regierung Weihnachten noch gemeinsam feiert. Und die normale Antwort wäre ja gewesen, ja klar, wir feiern noch gemeinsam. Mhm. Er hat aber gesagt, gefeiert wird in jedem Fall. Und das ist für diesen Bundeskanzler wirklich etwas Neues, weil der das ja versucht hat, bisher zusammenzuhalten. Mhm. Und die Fliehkräfte sind einfach da. Der Kanzler ist genervt von seinem Vizekanzler und dem Finanzminister und umgekehrt. Und die beiden Gipfel heute sind der Gipfel der, der Zerrüttung. Ja, das ist ganz ernst. Das ist wirklich richtig ernst. Wir haben dann auch natürlich auf dieser Reise, da war ja auch Herr Habeck dabei, da war Frau Stark-Watzinger von der FDP, also Bildungsministerin, dabei. Die Stimmung war wirklich, und die grünen Außenministerin. Ich habe die Stimmung so noch nicht erlebt, das muss ich wirklich sagen. Und ich habe die Kanzler auch noch so nicht erlebt. Es ist eine tiefe Frustration, er fühlt sich ungerecht behandelt.
Von wem?
Beim Bundeskanzler ist das so, er fühlt sich manchmal von der ganzen Welt ungerecht behandelt. Von den Journalisten, von den Kabinettskollegen und so. Er sagt, Wachstumsinitiative zum Beispiel hat ganz, ganz viele Maßnahmen, kriegt die Koalition einfach nicht auf die Reihe, dass es umgesetzt wird. Und diese Gipfel sind ja zustande gekommen, weil der Bundeskanzler in seiner Regierungserklärung etwas ankündigt, was die anderen Regierungsmitglieder nicht kannten, also den Industriegipfel. Dann hören wir wieder, der Bundeskanzler habe versucht, Herrn Lindner zu erreichen, der aber nicht erreicht werden wollte. Und dann stellt sich Herr Lindner hin und sagt, dann machen wir, ja, das ist der Kindergarten, man muss ihn einmal so beschreiben.
Dann mal ganz kurz, der deutsche Bundeskanzler, nicht irgendjemand, der deutsche Bundeskanzler versucht, den deutschen Bundesfinanzminister zu erreichen und kriegt ihn nicht?
Das ist das, was wir so vernehmen konnten.
Und Sie sagen, der will nicht gekriegt werden, weil er...
Davon bin ich jetzt erstmal ausgegangen. Bei einer Regierungserklärung muss man allerdings sagen, das war früher mal so, eine Regierungserklärung wird auch Kabinettskollegen vorher zur Kenntnis gegeben. Von dieser Ankündigung des Industriegipfels ist Herr Habeck und ist Herr Lindner überrascht worden. Es ist ja keine Kanzlererklärung, es ist eine Regierungserklärung. Und da ist natürlich erstmal Zoff in der Bude an so einem Mittwochmorgen, wie es vor 2 Wochen war. Und dann kommt der eine mit dem Deutschlandfonds, das war der Vizekanzler, der quasi Investitionen im großen Stil forderte. Und der nächste kommt dann, ja, dann mache ich aber einen Parallelgipfel. Das ist leider im Moment...
Und nichts davon ist untereinander.
Nichts davon ist untereinander. Und
abgestimmt, meine ich jetzt. Also man lädt sich gegenseitig nicht ein.
Nein.
Man stimmt das auch nicht miteinander ab.
Der Bundeskanzler wusste auch nichts von dem Vorstoß mit dem Deutschlandfonds vom Wirtschaftsminister. Das ist im Moment die Non-Kommunikation dieser Regierung. Und das ist in dieser Wirtschaftskrise ein großes Drama. Und deswegen,
ehrlich gesagt, ist das peinlich.
Ich glaube, es ist mehr als peinlich. Es ist wirklich jetzt richtig... kritisch.
Ja, werden wir gleich hören von Herrn Bratzel, wie kritisch es tatsächlich ist. Aber ich würde gerne vorher noch Herrn Faber fragen, wie kann denn sowas sein? Wie ja, schauen Sie als junger Mann, ja, sage ich jetzt mit meinen 55 biblischen Jahren, schauen Sie auf das, was Sie da erleben? Jemand, der nach vorne will, der sehr aktiv ist, der eine wichtige Rolle spielen wird demnächst in der FDP, der einen wichtigen Ausschuss unter anderem mitleitet und so weiter, der diesen Kindergarten sieht.
Erstmal freue ich mich, dass ich mit 40 Jahren bei Ihnen noch als jung durchkomme.
Ja, bei mir ja.
Das freut mich tatsächlich ganz besonders.
Bei anderen in der Runde nicht, bei Frau Dunz nicht.
Und dann freue ich mich auch, wenn der Kanzler sagt, Weihnachten wird er auf jeden Fall feiern. Ich denke, er denkt dabei vor allem an seine Frau und vielleicht an seine Familie.
Oh,
und nicht so
woran
sehr,
denken
nicht
Sie denn?
Die Frage war ja anders, Herr Faber. Die Frage war ja, feiern Sie als Koalition noch gemeinsam?
Also offenbar glauben Sie auch was anderes, Herr Faber.
Ich hoffe tatsächlich, dass ich am Heiligabend nicht mit meinen Kolleginnen und Kollegen aus dem Bundestag zusammensitze, sondern mit Familie und Freunden.
Herr Faber,
ich hoffe, das geht
Sie wollen
auch
uns hier
so
schon richtig verstehen. Ne?
Ja. So ist das Niveau.
Also, darf ich nochmal direkt fragen? Bitte, ist jetzt echt nicht jetzt weiter Kindergarten. Gibt es die Koalition zu Weihnachten noch oder nicht?
Ich denke, das hängt davon ab, welche Entscheidungen wir jetzt in den nächsten 2 Monaten treffen.
Sie denken, das hängt von Entscheidungen ab, die Sie treffen?
Absolut.
Sie sind sich also nicht sicher?
Wir müssen in den nächsten 2 Monaten einen Haushalt auf den Weg bringen.
In den nächsten 2 Wochen?
Und
nicht 2 Monaten, in 2 Wochen. 14. November ist die Bereinigungssitzung des
Haushalts. Also wenn der Haushalt für 2025 in 2024 verabschiedet wird, dann bin ich zufrieden. Und ich glaube, dann können Sie auch zufrieden sein. Diesen Haushalt müssen wir in den nächsten 2 Monaten auf den Weg bringen. Und wir müssen auch, werden ja gleich darüber sprechen, im Bereich Wirtschaftswende, im Bereich Industriestandort Deutschland etwas tun. Das sind die Dinge, die nächsten 2 Monate passieren müssen. Wenn wir hier noch etwas tun können, dann lohnt es auch, dass diese Koalition zusammenbleibt. Wenn wir das nicht mehr können, dann ist es besser, den Weg freizumachen. Das sind die Optionen, die auf dem Tisch liegen. Deswegen redet mein Parteivorsitzender, den Sie gerade genannt haben, vom Herbst der Entscheidung.
Sie ja offenbar auch. Ihr Generalsekretär auch. Bijan Djirsaray habe ich im Podcast bei Paul Ronsheimer gehört. Jeder einzelne Satz, ich will da jetzt nichts interpretieren, aber jeder einzelne Satz klang so, ohne es zu sagen, wie wir wollen da raus.
Ich glaube, wir wollen die Realität verbessern in diesem Land. Es geht nicht darum, wer hier wem eine Nachricht schreibt und wer wann wen zurückruft. Das ist, glaube ich, den Bürgerinnen und Bürgern ziemlich egal. Es geht darum, ob bei VW Werke offen bleiben, ob Menschen Arbeit haben, ob Löhne gekürzt werden oder nicht. Darum geht es Leuten sehr konkret.
Darum geht es. Aber Entschuldigung, den Ball muss ich jetzt an Sie zurückspielen. Also wenn das jetzt so tut, als würden wir das nicht mit der nötigen Ernsthaftigkeit betrachten. Ich würde sagen, möglicherweise fehlt Ihnen, nicht Ihnen persönlich, aber dieser Koalition an dem Punkt die nötige Ernsthaftigkeit. Was sagen Sie denn zu so einem Vorgang? Da lädt ein Kanzler zu einem Industriegipfel ein. Man informiert sich gar nicht gegenseitig. Der Bundesfinanzminister, der eine Rolle spielen muss, wenn es um die Frage geht, wie retten wir eigentlich die deutsche Wirtschaft, insbesondere die deutsche Autoindustrie, wird noch nicht mal richtig informiert. Dann macht er einen Gegengipfel und der Wirtschaftsminister, der zu beidem was zu sagen hat, ist gar nicht am Start. Wie kann denn sowas sein?
Also ich habe erstmal bei jedem der Betroffenen das Gefühl, dass die Ernsthaftigkeit ausreichend angekommen ist. Das sind auch alles Menschen, die das nicht seit gestern machen. Und zum Zweiten muss ich sagen, sind wir eben auch in sehr ernsten Situationen. Und das sollte auch jeder verstehen. Sehen Sie, ich mache Sicherheits- und Verteidigungspolitik.
Ich bin regelmäßig
an Orten, wo Artillerie einschlägt. Also Ernsthaftigkeit, glaube ich, sollten Sie in Berlin den allermeisten unterstellen.
Nochmal die Frage, warum betreiben Sie das so? Also die ernsthafte Sorge ums Land kann es ja nicht sein. Dann macht man das ja nicht so. Wenn man Sorge um das Land hat, dann erwarte ich ehrlich gesagt, und das ist auch das, was die Bevölkerung dieses Landes erwartet, diese 3, die wir da gerade im Hintergrund sehen, mindestens diese 3, setzen sich zusammen, stellen die Parteiinteressen hinten an, stellen auch die Interessen um das eigene Amt hinten an, stellen sozusagen die Frage, wie profilieren wir uns jetzt auf dem Weg zur nächsten Bundestagswahl, jeder möglichst für sich selber, sondern es geht um die Frage, wie helfen wir jetzt ernsthaft diesem Land? Darauf haben die einen Eid geschworen. Das ist das Mindeste, was sie dem Land jetzt schulden.
Ganz genau.
Ja, aber warum setzt man sich da nicht zusammen? Warum macht der eine den Gipfel, der nächste den Gipfel? Der eine zieht beleidigt zurück, der nächste macht einen Gegengipfel, weil er gar nicht erst eingeladen wurde. Und der Bundeswirtschaftsminister ist gar nicht dabei.
Also, es gibt, glaube ich, viele Aspekte im Bereich Industriepolitik, im Bereich VW, die man beleuchten kann. Und wenn man darüber 2 Gipfel macht, ist mir das lieber, als wenn man darüber keinen Gipfel macht.
Nicht hier ernst.
Ich komme aus einer Region, in der viele Menschen bei Zulieferern in der Automobilindustrie einen Job haben.
Aber gerade aus Sorge um diese Leute kann man das doch nicht so machen, Entschuldigung.
Das sehe ich.
Sie verlieren doch die Leute, das merken Sie doch jeden Tag.
Ja, ich sag mal, der Diskursprozess dieser Koalition wird ja nicht erst seit gestern sehr öffentlich ausgetragen. Das ist vielleicht auch etwas, was dem Ansehen sehr geschadet hat. Sehen Sie, ich komme aus Sachsen-Anhalt. Wir haben in Sachsen-Anhalt eine Deutschlandkoalition. Schwarz, Rot, Gelb. Das läuft relativ geräuschlos,
genau, weil
man Dinge miteinander bespricht und danach das gemeinsame Ergebnis der Öffentlichkeit vorträgt. Das ist in Berlin etwas schwieriger und ich glaube, ja, da kann jeder dran arbeiten.
Das Problem wird sein, Herr Faber, wenn dieser Industriegipfel heute, 2, 3 Treffen soll es ja danach noch geben, das wird nicht ohne den Finanzminister und ohne den Wirtschaftsminister ja zum Abschluss kommen können.
Irre.
Deswegen ist natürlich die Grundfrage, warum sitzen die nicht dabei? Und wenn sich das bis dahin so hochgeschaukelt hat, der eine fordert 300 Milliarden über einen Deutschlandfonds, also Prämien für Investitionen, der andere stellt den Mittelstand, also die eigene Klientel der FDP heute voran, dann fragt man sich natürlich, wie in so kurzer Zeit Zeit das zusammenkommen soll. Und wenn Sie sagen, 2 Monate für den Haushalt, die entscheidende Sitzung wird am 14. November sein. Und wenn Sie bis zum 10. November sich über den Haushalt nicht klar sind, dann kommt es da zum Schwur. Und diese Art des Umgangs wird jetzt ja, müsste ja ein Wunder geschehen, wenn Sie jetzt plötzlich sagen, jetzt machen wir es aber richtig. Das ist erledigt in dieser Koalition.
Frau Dönz, ich glaube, Sie reden seit 3 Jahren darüber, dass diese Koalition am Ende ist.
Drei Jahre später. Da sind Sie ja gerade erst zusammengekommen. Und da waren die Fortschrittskoalition mit einem großen Aufbruch. Wir reden seit der über die Gefahr des Bruchs seit dem Haushaltsurteil des Bundesverfassungsgerichts. Seitdem reden wir darüber. Das ist jetzt bald 1 Jahr her. Und da hat Herr Lindner viel dafür getan, indem er 1 Jahr lang nicht gesagt hat, ob diese Koalition hält oder nicht.
Offensichtlich mit Ihren Kolleginnen und Kollegen schon deutlich länger darüber. Das liegt vielleicht auch daran, dass der Angriff Putins auf die Ukraine schon länger geht. Denn auch da waren ja viele Punkte, wo Leute gesagt haben, ist es jetzt zu Ende? Ist es jetzt zu Ende?
Nö, da war
drei Jahre später haben wir hier immer noch eine Koalition, die funktioniert, die auch gerade bei einer schwierigen Steuerschätzung versucht, einen Haushalt auf den Weg zu bringen.
Aber die funktioniert
und ich hoffe, dass wir das in den nächsten Wochen hinbekommen.
Und wenn nicht, ist diese Koalition zu Ende.
Wir haben im Herbst die Entscheidung. Wenn Entscheidungen zustande kommen, dann kann es weitergehen. Wenn Entscheidungen nicht zustande kommen, dann kann es nicht weitergehen.
So trocken, so einfach. Ja. Und den Vorwurf, dass die Journalistin Dunz darüber redet, kann man so jetzt auch nicht im Raum stehen lassen. Es ist ihr eigener Generalsekretär, der heute laut darüber nachdenkt, was diese Koalition eigentlich noch dazu bringen soll, weiterzumachen.
Ja, ist ja nicht Frau Dunz. Aber eine positive Perspektive für dieses Land. Es geht darum, die Bundesrepublik Deutschland voranzubringen. Wenn wir das hinbekommen, zum Beispiel mit einem Bundeshaushalt, zum Beispiel mit einem Migrationspaket, das wir in den letzten Wochen auf den Weg gebracht haben, zum Beispiel mit Ergebnissen beim Thema Wirtschaftswende, wo die Punkte ja auf dem Tisch liegen, eine Flexibilisierung bei Arbeitszeiten beispielsweise, eine Entlastung im Bereich Bürokratie. Mhm. Wenn wir das auf den Weg bekommen, dann lohnt es sich weiterzumachen, dieses Land weiter gemeinsam voranzubringen. Wenn nicht, dann brauchen wir eine neue Konstellation. Das ist ein völlig normales Verfahren in jeder Demokratie.
Ja, normal ist das alles nicht, was wir da sehen, finde ich. Ist nicht das erste Wort, was einem auch dazu einfällt. Ich nehme Ihnen Ihre Sorge um Ihre Leute in Stendal zum Beispiel, nehme ich Ihnen völlig ab. Und in dieser Koalition wurde auch und wird auch sehr viel von Respekt geredet. Ist das eigentlich respektvoll, diesen Leuten gegenüber, die jetzt Angst um ihre Arbeitsplätze haben, wenn da 3 so ihr eigenes Ding machen und aus reiner Profilierungssucht oder der Frage, wie kommen wir möglichst gut aus der ganzen Nummer raus, nicht mal mehr in der Lage sind, einen gemeinsamen Gipfel, ein gemeinsames Gespräch unter sehr genauer Beobachtung des gesamten Landes hinzukriegen, wenn es um eine deutsche Schlüsselindustrie geht. Ist das nicht respektlos?
Ich glaube tatsächlich, wir müssen auch in der Politik respektlos? Mit mehr Respekt einander gegenübertreten. Das wurde mir gerade in den letzten Wochen sehr deutlich. Wenn ich an Kevin Kühnert denke, wenn ich an Ricarda Lang denke, sollten wir, glaube ich, politisch aktiven Menschen mit mehr Respekt gegenübertreten.
Ich meine jetzt mich.
Das gilt.
Weil ich, also, ist das
also ich weiß nicht, wie Sie sich gegenüber Herrn Kühnert, also
nein,
das ist weit keine Unterstellung an Sie. Mir geht es nur darum, dass ich den 3, die Sie hier nennen, unterstelle, dass sie mit voller Arbeitsleistung, mit Respekt voreinander
absolut
versuchen,
richtig.
Dieses Land voranzubringen.
Das unterstelle ich niemandem, dass er das nicht tut. Aber das Bild, das Sie da entstehen lassen, diese Unglaubwürdigkeit, die da entsteht, dieser katastrophale Imageverlust an der Regierung, das ist ja Autogipfel, es ist eine frontale Kollision. Das triggert doch und fördert doch die Politikverdrossenheit in diesem Land und führt am Ende auch dazu, dass Leute sich dann dermaßen respektlos verhalten.
Am Ende geht es tatsächlich darum, dass wir Menschen nicht nur an einem Diskussionsprozess öffentlich beteiligen, sondern dass wir dann eben auch zu Entscheidungen kommen. Mhm. Ich glaube, das haben Sie schon mehrfach gesagt, das habe ich schon mehrfach gesagt. Wir brauchen einen Herbst, in dem solche Entscheidungen getroffen werden. Und ich hoffe, dass alle 3 Partner in dieser Koalition dafür noch die Stärke haben.
Mhm. Und Sie haben keine Angst, dass Sie die Leute verlieren mit solchen Geschichten wie heute?
Also, ich glaube, die Menschen wollen, dass Entscheidungen getroffen werden, wer da wen wann einlädt, wer da wen wann anruft und wer wann zurückruft. Das ist ein Niveau, ich glaube, da sind alle Erwachsenen ein Stück weit drüber hinaus.
Sicher?
Ich weiß jetzt nicht, wen Sie da als Erwachsene meinen, ehrlich gesagt. Denn genauso war das ja in der Koalition. Es gibt übrigens von Ihrer stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden Gide Jensen einen sehr interessanten Satz. Sie hat gesagt, die Koalition muss sich überlegen, ob sie am Ende der Demokratie mehr schadet oder mehr nützt. Das ist ein sehr, sehr ernsthafter Gedanke gewesen. Und auch daran sieht man die Dramatik. Und das hat sie, glaube ich, vor 6 Wochen oder 8 Wochen gesagt. Wenn sich eine Koalition wirklich oder eine FDP in einer Koalition überlegt, die ja im Übrigen nach jetzt monatelangen Umfragen große Gefahr läuft, nicht wieder in den Bundestag zu kommen, überlegt, dass die eigene Beteiligung oder die eigene Regierung der Demokratie vielleicht mehr schadet als nützt, dann...
Das ist sehr bitter.
Und da ist ja in Ihren Reihen auch intensiv drüber geredet worden. Und für die FDP kommt es doch jetzt darauf an, ich hatte das Gefühl, Herr Lindner wollte rausgeschmissen werden, ehrlich gesagt, mit dem Wirtschaftsgipfel. Also wenn man dann so darauf reagiert, heißt es ja eigentlich, ich schmeiß mich raus, ich kann es nicht selber machen, weil dann ist die FDP wieder diejenige, die sich vom Acker macht. Und das zahlt bei Ihnen bei der Wahl vermutlich nicht ein. Und da ist gerade die FDP in einer existenziellen Phase. Und der Herbst der Entscheidung, den hat ja Ihr Parteichef den anderen so ein bisschen aufgedrückt. Denn man könnte das Tariftreuegesetz beschließen, man könnte was zur Kindergrundsicherung, man könnte das Rentenpaket, was man sich versprochen hat, auf den Weg bringen. Es gibt ganz viele Entscheidungen, aber bei ihm schwang mit, hopp oder top. Entweder bleiben wir zusammen oder er endet der Herbst der Entscheidung eben mit dem Bruch. Und das Tragische ist, diese Koalition ist wirklich mit diesem Aufbruchgedanken gestartet. Dann kam der Krieg und sie hätten wahrscheinlich, wäre es einfacher gewesen zu sagen, den Koalitionsvertrag müssen wir vergessen. Jetzt kriegt jeder noch ein eigenes Thema und wir müssen das nochmal neu aufsetzen. Und dann sind sie da mit einer ganz wirklich brutalen Wirklichkeit, die ja über sie gekommen sind, da können sie ja nichts für, nicht wirklich stark genug gewesen und klargekommen. Und jetzt haben wir das Ergebnis der Zerfaserung.
Habe ich eine etwas andere Wahrnehmung als Sie. Aber ich habe auch viele, viele Jahre wissenschaftlich zu Demokratie gearbeitet.
Genau.
Ich habe meine Doktorarbeit darin geschrieben. Deswegen, ja, wir müssen an Demokratie arbeiten. Wir müssen schauen, wie wir ihr helfen können. Wir müssen Politik dann auch erklären, Zeitenwende zum Beispiel. Aber da gibt es auch vieles, was man gut erklären kann. Wenn ich mir überlege, dass wir mal bei 5000 Helmen angefangen haben, dass ich 3 Monate vorher schon bei meinen Koalitionspartnern war und habe gesagt, das sieht so aus, als würde der Putin angreifen. Und hier noch Menschen unterwegs waren wenige Tage vorher und hat gesagt, der ist doch nicht irre, der greift doch nicht an. Sondern da sind wir einen weiten Weg gekommen. Wir liefern Luftverteidigung zum Beispiel. Wir hoffen, dass die Menschen, die in der Ukraine in ihren Wohnungen sind, diesen Winter nicht im Kalten sitzen, nicht zur Flucht gezwungen werden. Das sind, glaube ich, echte Themen, über die wir reden müssen. Da leisten wir einen Beitrag in der Demokratie. Und da müssen Sie sich nicht über einzelne Personen, über einzelne Parteien Gedanken machen. Ich bin seit 23 Jahren bei den Liberalen. Ich habe alles gesehen, außerparlamentarische Opposition, Regierungsarbeit. Es hat alles Vor- und Nachteile und man muss gucken, wie man diese Demokratie unterstützen kann. Und das mache ich gerne. Ich freue mich auf jeden Bundestagswahlkampf, ob der jetzt nächstes Jahr im September oder im März ist.
Ich schaue die ganze Zeit, wir reden gleich genau über die Vorgänge bei VW. Herr Bratzler, ich würde gerne noch den Verfassungsrechtler fragen, den Juristen. Herr Amos, wenn Sie das hören und dieser Gedanke, der da gerade geäußert wurde, schadet diese Art Politik zu machen am Ende wirklich dem großen Ganzen, sozusagen der Demokratie? Was denken Sie dann?
Also ehrlich gesagt würde mich jetzt mehr interessieren, den Experten zu hören und zu hören, wie wir unsere Sachprobleme lösen. Und diese atmosphärische Debatte, die hier aufgemacht wird, das ist ja klassisch journalistisch, so ein bisschen ist es Boulevard. Entschuldigung, das möchte ich mal sagen. Finde ich nicht hilfreich. Ich glaube auch nicht, dass Ihre Zuhörer, Herr Lanz, das interessiert. Ich bin da schon mit Herrn Faber. Die interessiert jetzt konkret, wie kriegen wir zum Beispiel das Problem VW gelöst. Und deswegen würde ich gerne das Wort hier an den Experten geben, dass wir jetzt endlich mal zur Sache diskutieren, statt über wer da wen anruft. Das finde ich auch Kindergarten. Und das wird auch ein bisschen, aus meiner Sicht, ich sage das jetzt als Bürger, nicht als Jurist, wird das ein bisschen hochgeputscht von gewissen Medien. Und das haben wir jetzt schon 15 Minuten drüber gesprochen.
Wenn es Ergebnisse gäbe, würden wir über die Ergebnisse sprechen.
Sprechen wir doch über die Sachprobleme. Können wir jetzt die Sendung vielleicht
das hier lenken? Das machen wir. Ich finde es trotzdem irgendwie, muss ich wirklich sagen, etwas seltsam in Angang zu sagen, das ist jetzt so Boulevardniveau nach dem Motto, wer ruft hier wen an? Sondern da geht es ja um etwas. Und es geht auch nicht darum, sozusagen in Frage zu stellen, ob 3 Menschen da zusammensitzen sollten und sich hart streiten um Positionen. Das ist doch völlig in Ordnung.
Aber das ist doch nicht neu, Herr Lanz.
Bitte?
Also aber die Problematik ist doch nicht neu. Demokratietheoretisch gesprochen bin ich ganz bei Herrn Faber. Wir können für die Demokratie kämpfen, jenseits der Regierung, außerparlamentarisch, in der VHS, überall.
Ja, ist richtig.
Und wenn diese Regierung dann scheitert, dann haben wir eben Neuwahlen und dann funktioniert die Demokratie.
Aber das ist doch nicht so lapidar. Wir haben dann eben Neuwahlen.
Wir haben doch ganz andere Probleme, Entschuldigung. Wir haben wahnsinnig wirtschaftliche Probleme. Wir haben zwei riesige Kriege. Und ich finde, wir sollten jetzt nicht über die Ego-Probleme in dieser Koalition, die natürlich dann, das ist menschlich, und das noch sozusagen verstärken. Also sollten wir nicht sprechen darüber, wenn jetzt die sachlichen Lösungen, die im Angebot sind.
Wenn wir eben Neuwahlen haben, dann werden wir nämlich genau das nicht machen, die Sachprobleme, die es gibt,
richtig,
lösen können. Dann haben wir ein halbes Jahr was ganz anderes, hören wir, was heißt, ja, und beschreiben wir. Und dann werden Sie sagen, ist alles Boulevard. Das ist die Realität.
Wir hatten doch auch die Vertrauensfrage schon bei Helmut Schmidt. Ich bitte Sie, das ist doch nicht neu. Es gibt verfassungsrechtliche Vorgaben, wir
haben auch die Vertrauensfrage bei Gerhard Schröder gehabt.
Ja, und das kann doch passieren. Also diesen Wahlkampf werden wir dann halt 6 Monate früher haben. Und dann gibt es vielleicht eine neue Regierung. Vielleicht sagt man ja, besser ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Und die Bevölkerung sagt dann eben, dann gibt es eben eine neue Koalition und dann geht es vielleicht besser voran. Das sind doch demokratische Prozesse. Und in der Tat, ich finde das ganz richtig, wenn man keinen Haushalt bekommt, dann einigt man sich eben nicht und dann muss es eben Neuwahlen geben. Dann ist das so.
Nee, der Haushalt ist ja die eine Sache. Es geht doch hier heute um etwas, was offensichtlich irgendwie eine Ego-Show, eine Show der Eitelkeiten war. Und es gibt doch ganz konkret sehr viele Menschen gerade in diesem Land, und Herr Bratzle wird uns gleich erklären, wie viele das sind, die sich ernsthaft und begründet Sorgen um ihren Job machen, auch bei Ihnen in Stendal und anderswo. Da brennt wirklich der Busch. Und dann darf ich doch als Bürger dieses Landes, ohne dass mir dann gleich jemand sagt, das ist aber jetzt Boulevardniveau, auf dem wir da diskutiert, darf ich doch als Bürger dieses Landes erwarten, und das tun auch die Leute, die bei VW arbeiten, dass diese drei sich bitteschön zusammensetzen und eine vernünftige Lösung, zumindest ein vernünftiges Gespräch entwickeln, oder nicht?
Aber das ist doch unbestritten. Ich glaube nicht, dass Herr Faber das bestreiten würde. Das ist ein Problem.
Nein, aber ich muss ihn doch fragen als Vertreter der FDP, wie das sein kann, dass sein eigener Bundesfinanzminister dann mal aus einem Gefühl von beleidigt sein. Wissen Sie, beleidigt sein ist in diesen Tagen echt keine Kategorie mehr.
Also als Bürger, verstehen Sie, wir wissen doch seit Monaten, in dieser Koalition, dieses sogenannten Ampel, gibt es Probleme der Kommunikation intern. Und
alles gut.
Das ist ja, und jetzt gibt es vielleicht eine Eskalation und dann. Aber trotzdem würde ich jetzt versuchen, weil das ja auch für die Zukunft ist, über die Sachprobleme zu reden. Jetzt zum Beispiel das Wirtschaftsproblem. Nochmal, ich kann nur dafür plädieren. Also meine Constituency in der Welt, in diesem Land, interessiert das. Und nicht, ob Lindner mit Scholz kann, ob die Weihnachten zusammen feiern.
Mich schon.
Ich übertreibe das jetzt mal, aber ich möchte inhaltlich eine Diskussion haben.
Ich verstehe ja das Synonym nicht, wofür das steht.
Doch, das versteht er ganz genau.
Verstehe ich Sie schon.
Das versteht er ganz genau.
Ja, ja.
Genau. Also ich verstehe sozusagen den demokratietheoretischen Ansatz, verstehe auch eine gewisse Gelassenheit. Sie sind ja auch jemand, der sich intensiv mit Politikwissenschaften und mit Demokratie beschäftigt hat. Aber jetzt geht es, Herr Bratzle, ganz konkret und handfest um Jobs.
Absolut.
Und seit diesen Tagen wissen wir, da stehen 3 Werksschließungen im Raum. Um wie viele Jobs reden wir hier? Über wie viele?
Ja, wir reden sozusagen bei Volkswagen in Deutschland über 30.000 Jobs. Aber da hängen die Zulieferer noch dran. Wir reden im Prinzip in den nächsten Jahren über mindestens 200.000 Jobs zur Disposition stehen. Ja.
Nur bei VW?
Nee, grundsätzlich erstmal in Deutschland im industriellen Bereich Hersteller, Zuliefererindustrie. Ne. Wenn Volkswagen große Probleme bekommt, dann spüren das auch die Automobilzulieferer, die im Netzwerk mit dranhängen. Ja, und dann sozusagen werden wir noch mehr Pleiten erleben, die wir ohnehin im Moment schon haben. Insofern ist schon die Uneinigkeit, die man aus Regierungskreisen hört, die hinterlässt natürlich schon einen negativen Eindruck. Und ich bin ja bei Ihnen. Der Bürger wird am Ende fragen, auch die Menschen in Wolfsburg und Umgebung, werden die Probleme tatsächlich gelöst von der Politik? Und da hat man jetzt nicht den Eindruck, um was positiv zu sagen über die Regierung. Mein Eindruck ist jetzt schon, dass alle 3 Regierungspartner zumindest erkannt haben, dass wir wirtschaftliche Probleme haben, die gelöst werden müssen. Aber über die Lösung ist man sich wohl relativ uneins. Mhm. Und das hinterlässt auch wiederum einen schlechten Eindruck. Und das ist natürlich auch ein Querschläger zu den Problemen, die wir im Moment in der Autoindustrie, insbesondere bei Volkswagen, haben.
Mhm. Nochmal VW. VW betreibt 10 Standorte, 10 Werke in Deutschland.
Ja.
6 davon in Niedersachsen, 3, glaube ich, in Sachsen, 1 in Hessen.
Hessen, ja.
Hat ungefähr 120.000 Mitarbeiter. Wie viel Tausend von diesen 120.000 sind akut in Gefahr in Deutschland? Was würden Sie sagen?
Nun, Volkswagen spricht im Moment von 30.000, ne? Ich glaube natürlich, es ist auch jetzt ein Verhandlungsprozess, den man versucht, mit den Gewerkschaften auch zu führen. Das wäre schon die Höchstsumme aus meiner Sicht jetzt mittelfristig. Aber wir dürfen im Grunde das nicht runterspielen. Wenn jetzt, wir können jetzt über 25.000 Mitarbeiter reden, die vielleicht in den nächsten Jahren ihren Job verlieren. Aber wenn jetzt Deutschland und da ist natürlich auch Volkswagen als Unternehmen gefragt, nicht ein Turnaround hinkriegt, dann sprechen wir in 5, 6 Jahren über die Existenz der Automobilindustrie, des Erfolgs der wichtigsten Branche in Deutschland generell. Darum geht's. Und das ist das, was ein Stück weit auf dem Spiel steht. Und deswegen braucht's sehr viel Ernsthaftigkeit. Und da würde ich dann schon auch an die Parteien plädieren, diese Ernsthaftigkeit in jeglicher Form zu zeigen. Weil man sendet natürlich auch ein Signal an die Öffentlichkeit, dass die bisherigen Parteien das Thema nicht lösen können. Und dann sitzen wir vielleicht demnächst mit Parteien hier am Tisch, die wir gar nicht haben wollen und die Probleme am Ende auch nicht lösen. Mhm. Ja. Das vielleicht dazu.
Mal konkret, Herr Barzel, es ist ja noch ganz wenig wirklich bekannt. Aber worüber denken Sie mit Ihren Leuten, worüber denken Sie nach? Welche Werke könnte das betreffen? Konkret, welche Standorte?
Ja, ich will nicht Öl ins Feuer gießen, aber klar ist, Volkswagen hat Überkapazitäten in Deutschland. Die sind erheblich, 1/3 Überkapazitäten in Deutschland. Das sind auch im Gespräch rund 2 Millionen PKWs, die produziert werden können. Das sind mehrere Werke, ne? Also 25% davon, die Volkswagen dann in dem europäischen Markt hat, sind mehr oder minder 2 große Werke, die eigentlich überflüssig sind im Moment. Und im Prinzip geht es darum, dass man in den nächsten Jahren nicht mit einem weiteren Wachstum des europäischen Marktes rechnet. Punkt 1. Das heißt, wir werden auf einem Level von rund 13 Millionen verkauften Fahrzeugen in Europa bleiben. Klammer auf, Klammer zu. Wir hatten 2019 so 15,8 Millionen, also über 2 Millionen mehr. Und es kommen neue Wettbewerber hinzu, die sich tendenziell, ich spreche mal chinesische Wettbewerber, in Osteuropa ansiedeln werden, nochmal, zu günstigeren Konditionen. Ja. Das ist die Situation.
Nochmal diese Zahl. Also wir reden davon, dass die Autoindustrie im Moment knapp 3 Millionen Autos weniger verkauft als vor Corona.
Ja, das ist ungefähr die Größenordnung in Europa.
Und das wird auch nicht mehr zurückkommen.
Das kann sich ein bisschen erhöhen, aber nicht dramatisch, weil nicht nur die wirtschaftliche Lage, auch sozusagen die Märkte sind im Wesentlichen gesättigt. Da gibt es Substitutionsbedarf, aber sehr viel mehr nicht. Das heißt, wir werden auf einem Level vielleicht von 13, vielleicht werden es mal 13,5 Millionen bleiben. Mhm. Und da muss man sich jetzt drauf aufstellen, aber es kommen mehr Player nach Europa, die ein Stück dieses kleiner gewordenen Kuchens haben wollen. Mhm. Und in der Situation müssen wir uns darauf einstellen. Und es ist vielleicht noch nicht bekannt. Mhm. Volkswagen hat gerade bekannt gegeben, es betrifft nicht nur Deutschland, dass der Standort Brüssel von Audi geschlossen wird im nächsten Jahr.
Das ist jetzt klar.
Das ist jetzt schon klar.
Das war ja lange in der Diskussion.
Das waren Berichte. Ich habe die Pressemeldung noch nicht gesehen, aber das waren Berichte, die sind vertrauenswürdig. Das heißt, ein Werk in Westeuropa, in unserem engeren Bereich von Audi, ist dann schon geschlossen. Das ist übrigens das erste Werk seit Menschengedenken in Europa, das geschlossen wird von Volkswagen.
Wie viele Mitarbeiter betrifft das da?
Die genaue Zahl habe ich jetzt nicht ungefähr im Kopf, aber in der Größenordnung 3.000. Ja.
Ungefähr, ne? Ja. Es geht ja immer um Auslastung. Sie haben das Wort vorhin so beiläufig fallen lassen. Ich habe eine Zahl gehört dieser Tage. 80% ist ungefähr die Auslastung, die ein gutes Automobilwerk so
haben
muss. Ungefähr 80%. Ja. Wo liegt die deutsche Autoindustrie, wo liegt Volkswagen im Schnitt, wenn es um die Auslastung geht?
Ja, wir liegen im Schnitt in der gesamten Autoindustrie im Moment bei rund 65%. Ja, das ist die Größenordnung. Das heißt, Volkswagen ist da gut im Schnitt. Das heißt, wir haben ein Drittel Überkapazitäten. Betrifft im Übrigen nicht nur Volkswagen, nicht nur den Volkswagen-Konzern. Es betreffen auch andere Standorte. Das heißt, wir haben schon eine massive Unterauslastung der deutschen Werke. Ja, das ist schon ein richtiger Happen. Ich will nur noch mal dran erinnern, weil ja man vergisst ja so schnell. 2011 wurden in Deutschland über 6 Millionen Fahrzeuge produziert. Mhm. 2023 waren es noch 4 Millionen, mhm, obwohl Tesla hinzugekommen ist als neuer Player. Minus 30%. Das ist die Situation, ne, wenn man über ein bisschen längere Zeiträume drauf schaut. Das heißt, wir sind in einem großen Strukturwandel und jetzt kommt noch die große Transformation Elektromobilität, Vernetzung, autonomes Fahren hinzu. Und da müssen wir am Standort Deutschland vorne mitspielen, weil eines ist ja klar, wir werden nie die günstigsten sein. Wir müssen aber mindestens so viel innovativer sein, wie wir teurer sind. Das ist die zentrale Herausforderung. Das heißt, wir müssen an der Innovationskraft arbeiten, sonst werden auch die Arbeitsplätze, die wir haben, schrittweise verloren gehen. Mhm.
Ich glaube, die Kollegen vom Handelsblatt waren es. Die haben darüber berichtet, dass beispielsweise das Werk in Osnabrück hat knapp 20% noch Auslastung. Kommt das hin?
Da kommen keine neuen Fahrzeuge im Moment mehr dazu.
Da wurde das T-Roc Cabrio gebaut, läuft jetzt aus. Montiert und lackiert werden dort, glaube ich, zwei, der Cayman und der Boxster 718er Serie. Die werden jetzt elektrifiziert. Porsche hat gesagt, wir ziehen das jetzt zurück nach Zuffenhausen, nehme ich an.
Ja,
oder
an andere Standorte.
Auf jeden Fall weg von dort. Ja. Das heißt, was bedeutet das dann für diese 2500 Menschen, die dort arbeiten?
Ja, die kleinen Standorte wie Osnabrück sind natürlich schon sehr stark gefährdet, muss man sagen, weil klar ist natürlich auch, wir wissen, mit der Elektromobilität sinkt die notwendige Wertschöpfung. Wir haben sehr viel weniger Teile, die gebraucht werden, um ein Elektrofahrzeug zusammenzubauen. Das betrifft die Zulieferer, das betrifft aber auch die Automobilhersteller. Deswegen ist eigentlich völlig klar, und das haben wir in unseren Studien seit vielen Jahren berechnet, andere auch, wir werden rund 20% der Arbeitsplätze über lange Frist ohnehin im Zuge der Elektromobilität im industriellen Bereich verlieren. Das ist klar. Ja, wir werden nur noch sehr viel mehr verlieren, wenn wir nicht an der Innovationsspitze sind. Dann gehen eben ein Großteil dieser Arbeitsplätze verloren. Aber klar ist schon länger, dass natürlich Elektromobilität weniger Beschäftigung braucht. Wir müssen diese Beschäftigung in anderen Feldern dann aufbauen, jenseits eben der industriellen Arbeitsplätze. Im Elektrotechnikbereich ist gestiegen, rund um Ladeinfrastruktur sind Arbeitsplätze entstanden, aber bei Herstellern und Zulieferern nicht.
Interessant ist ja zu sehen, das ist auch so eine Kennzahl, die einem so ein bisschen Auskunft darüber gibt, wie die Verhältnisse in der deutschen Autoindustrie sind. Wenn ich das richtig verstanden habe, sind es vor allen Dingen die deutschen Hersteller, die überproportional viele Verbrenner noch verkaufen.
Ja.
In Europa und auch weltweit. Das heißt, wir hängen wie kaum eine andere Autonation am Verbrenner.
Ja, ich meine, das ist historisch gewesen. Volkswagen, jetzt, da kann man Deutschland auch als Beispiel nennen, ist unterdurchschnittlich im Moment, was die Elektrofahrzeugverkäufe anbetrifft. BMW ist aber etwa überdurchschnittlich. Also BMW ist gar nicht so schlecht unterwegs. Mercedes ist ein bisschen drunter im Moment. Das heißt, wir hängen noch relativ stark am Verbrenner. Und das spürt im Moment Volkswagen, aber auch die anderen Hersteller im Moment massiv im chinesischen Markt. Dort ist die Elektromobilität eben sehr viel weiter fortgeschritten. Und wenn diese Entwicklung eben auch in Europa stattfindet, dann müssen wir so weit sein, dass auch attraktive Fahrzeuge, die preislich im Wettbewerb mithalten können, von deutschen Spielern angeboten werden können.
Und was interessant ist, ist auch zu sehen, also Autokonzerne, deswegen arbeiten wir das gerade heraus, die mehr am Verbrenner hängen, schrumpfen tendenziell, während andere, die mehr auf Elektro gehen oder nur auf Elektro gehen, wie Tesla, wachsen.
Ja, ich meine, Tesla ist sozusagen klar als Unternehmen, das erst so richtig 2012-13 begonnen hat, ist jetzt bei 1,8 Millionen verkauften Fahrzeugen. Wir haben BYD, chinesisches Unternehmen, die auch stark am Wachsen sind. Wir haben Konzerne, die wahrscheinlich hier kaum einer kennt, die im Elektrobereich auch stark wachsen.
Wir haben Huawei zum Beispiel, über das wir immer diskutieren, wenn es um Netzwerktechnologie geht. Mittlerweile wichtiger Player im Automobilmarkt in China.
Absolut. Ne? Es kommen neue Spieler. Das ist auch das, was die etablierten Player ja so nicht gesehen haben, dass neue Spieler aus dem Digitalbereich beispielsweise in die Automobilindustrie hineinkommen und eine ganz gewichtige Rolle dort auch einnehmen, weil das Thema Softwarevernetzung eine zentrale Rolle spielt, praktisch in allen Technologiefeldern der Zukunft.
Auf der Suche nach einer neuen Strategie und einem neuen Geschäftsmodell und auch politisch wird es nicht einfacher, Herr Faber. Sie sind ja insbesondere als Verteidigungspolitiker jemand. Sicherheitspolitik ist Ihr Thema. Die Frage nach der Ukraine kam schon kurz auf. Und es gab dieser Tage einen, und vielleicht können die Kollegen aus der Regie ein paar Bilder davon zuspielen, nordkoreanische Soldaten tauchen plötzlich an der Front auf. Wie geht's Ihnen, wenn Sie diese Bilder sehen? Junge Nordkoreaner, die sich jetzt offensichtlich im Dienst von Putin auf dem Weg an die ukrainische Grenze und dann an die Front machen.
Erstmal tun mir diese Menschen leid, die hier von ihrem Diktator in Pyongyang in einen Krieg geschickt werden, mit dem sie nur absolut gar nichts zu tun haben. Das ist ja auch eine menschliche Komponente. Mhm. Wir haben ja auch die Berichte vor Wochen schon gehabt, dass ja auch auf dem Weg dorthin nach Russland und in Russland die ersten desertiert sind. Also das kommt mir in den Kopf, wenn Sie danach fragen. Mhm. Ansonsten ist es natürlich schon eine dramatische Eskalation, wie Diktaturen sich hier gegenseitig unterstützen.
So.
Ja, und was dann das eben auch für Auswirkungen hat. Das hat eine völkerrechtliche Dimension.
Exakt.
Wo man sagt, da ist Herr Amboss hier auch heute dort, wo man sagt, wenn ein Staat sich mit eigenen Streitkräften an einem Krieg, in dem Fall ja in einem Nachbarland beteiligt auf der Seite Russlands, dann ist er hier völkerrechtlich gesehen Kriegspartei. Da werden wir sich vielleicht dann noch was von hören.
Das heißt, ist der Kriegseintritt von Nordkorea für Sie völkerrechtlich?
Wenn diese Truppen an Kampfhandlungen teilnehmen, dann ist das für mich der Kriegseintritt Nordkoreas.
Interessant. Herr Amboss.
Muss man ein bisschen differenzieren. Die Frage ist, was passiert, wenn fremde Soldaten in einen Konflikt eingreifen? Sind die eingebunden in die Militärstruktur des Staates Russland in diesem Fall, werden sie dem operativen Kommando, dem Militärkommando der russischen Streitkräfte unterstellt. Stellen Sie sich vor, 1.000, 2.000 Soldaten, die werden da eingebunden, die werden quasi ausgeliehen von Nordkorea an Putin. Oder hat dieser Staat, dieser Entsendestaat Nordkorea noch eine Kontrolle über diese Soldaten? Das ist genau die Abgrenzung, die faktische Frage erstmal, ja, wie das ist. Und da gibt es die völkerrechtliche Unterscheidung im Falle der völligen Einbindung. Ja, also wir kämpfen für Russland unter dem russischen Oberkommando, würden wir nicht dieses Verhalten Nordkorea zurechnen können. Ja, und würden damit sagen, es ist natürlich eine Völkerrechtsverletzung Nordkoreas, weil es Beihilfe leistet zu einem Angriffskrieg, ja, nach dem Recht der Staatenverantwortlichkeit. Aber es wäre eben kein nordkoreanischer Kriegseintritt. Ne? Das ist genau die Abgrenzungssituation. Okay. Das können wir übrigens parallel für die NATO und Ukraine. Wir können das mal durchspielen, wenn Sie wollen, weil die Diskussion hatten wir ja auch. Ja, der Unterschied ist ja einfach der, dass wir davon ausgehen, dass Ukraine in einer Selbstverteidigungssituation ist. Und wenn wir deutsche Soldaten in die Ukraine schicken würden, dann wäre das quasi die parallele Situation. Wir wären aber dazu berechtigt, weil das eine Art kollektiver Selbstverteidigung ist, völkerrechtlich. Die Frage ist dann nur, und das ist ja die Diskussion, die wir haben, Zitat Sarah Wagenknecht, ob das dann bedeutet, und das ist die spannende völkerrechtliche Frage, ob Russland damit deutsches Territorium angreifen kann. Also wenn wir zur Kriegspartei würden, wir sind nicht Kriegspartei. Ja, das ist eine sehr spannende Frage.
Korea, möchte ich noch ganz kurz bleiben. Sind Sie denn der Meinung, dass die Soldaten, die wir hier gerade gesehen haben, dass die in irgendeiner Art und Weise ein Mitspracherecht haben, ob sie jetzt gerade nach Russland versetzt werden, ob ihr Diktator sie dorthin schickt, das muss man auch sagen. Haben Sie aus Ihrer Sicht da ein Mitspracherecht, wo die eingesetzt werden und wie? Aus meiner Sicht nämlich nicht.
Das kann ich nicht beurteilen, weil das weiß ich nicht. Aber ich habe Ihnen ja nur gesagt, es gibt diese zwei Situationen, die sie rechtlich unterscheiden müssen. Und das andere ist dann eine faktische Frage, wie sind diese Soldaten, das ist ja auch bei Peacekeeping Forces, friedenserhaltende Maßnahmen, da ist immer die Frage, wer das Oberkommando? Ja, wenn wir in Afghanistan tätig sind mit der Bundeswehr. Und die Frage, es ist eine Frage der Zurechnung. Also wenn Sie sagen, ein Staat wird Kriegspartei, müssen Sie Handlungen dieses Staates haben durch Soldaten. Sie müssen also das Handeln der nordkoreanischen Soldaten dem nordkoreanischen Regime zurechnen können. Und das ist unklar.
Aber die Versetzung dieser nordkoreanischen Soldaten, wir reden ja von einer absoluten Diktatur, da fährt niemand einfach mal so nach Russland.
Es geht nicht um die Frage, ob die freiwillig herfahren, aber das ist nicht die völkerrechte Frage. Ist aber meine ob die Frage da freiwillig hinkommen oder nicht, ist nicht die Frage. Das wissen wir ja auch nicht, wie freiwillig, vielleicht kriegen die ja extra Bezahlung, wie manche russischen Söldner, die da irgendwie, es gibt auch Söldner, die kämpfen in diesem Krieg, die werden extra bezahlt.
Ich habe von den Deserteuren bereits gesprochen.
Ja, aber wie gesagt, die völkerrechtliche Frage, die entscheidende Frage ist, ist Nordkorea, hat es Kontrolle über diese Soldaten, die da jetzt kämpfen? Oder werden die integriert? Sie sind ja selbst alter Soldat, Sie kennen das ja. Werden sie integriert in die Militärverbünde Russlands, ja, in das operative Kommando Russlands? Da gibt es einen russischen Commander, einen Befehlshaber, der sagt den Koreanern, mach das und das, greift dort und dort an. Dann ist Nordkorea ist draußen. Verstehen Sie, die haben quasi ihre Soldaten.
Ich will Herr Ambros, auf was anderes hinaus. Herr Faber sagt, der Verkauf, so nennen Sie das, und ich würde das auch so beschreiben, der Verkauf von Nordkoreanern an Putin muss für uns der Anlass sein, die überfallene Demokratie in der Ukraine energischer zu unterstützen. Das heißt, Sie sagen, das ist jetzt der Moment, an dem wir eine weitere Taurus-Debatte führen müssen, an dem wir uns fragen müssen, liefern wir der Ukraine die Waffen, die sie benötigt, um sich in diesem Krieg zu verteidigen? Ist das das, was Sie meinen?
Also ich glaube, man sollte so eine die Aktion von Nordkorea und Putin hier nicht einfach so unbeantwortet stehen lassen, sondern die Demokratien der Welt sollten sich überlegen, wie können wir darauf reagieren? Was können wir hier tun? Mhm. Und wir können hier relativ viel tun. Von 900 Transportpanzern Fuchs haben wir der Ukraine null zur Verfügung gestellt. Wir haben hier Monate, 11 Monate, glaube ich, über den Leopard 2 gesprochen und haben dann 18 von über 300 geliefert, ganze 5% auf einer Front, die von Flensburg bis nach Mailand reicht. 18, die können Sie hier auf der Straße vor Ihrem Studio aufstellen. Ich war dann auch südlich von Saporischschja, habe mit den Soldaten gesprochen, die dort 6 davon bedienen. Die sind sehr dankbar, weil sie nicht mehr in dem T-64 sitzen. Die haben mir ja Geschichten erzählt, in diesem T-64 auch nicht überlebt hätten. Das ist gut,
genau,
aber es ist natürlich
ein rollender Sarg.
Ja. Viel zu, nur ein T-64, ja. Das ist natürlich viel zu wenig einfach in der Quantität. Das ist ein Punkt. Und dann müssen wir über Qualität natürlich auch reden. Da haben wir in den vergangenen Wochen viel über Attack-Camps zum Beispiel gesprochen, über Waffensysteme, die wir gar nicht haben. Aber natürlich, die Briten haben den Storm Shadow geliefert. Da können wir natürlich auch den Taurus liefern. Ich habe in der Ukraine mit den Piloten gesprochen, die den Storm Shadow bedienen, die Missionen ausführen. Die haben mir das erklärt. Das kann man mit dem Taurus auch machen.
Die Frage der Waffenlieferungen, ne, ist ja eine ganz neuralgische Frage, gerade auch in dieser deutschen Öffentlichkeit. Und da sind wir jetzt bei Israel. Wir haben letzte Woche darüber gesprochen, mit Kevin Kühnert auch vor einigen Wochen sehr intensiv darüber diskutiert und gestritten, was da eigentlich wirklich passiert. Und es war nicht wirklich klar, was da gerade passiert. Unsere Informationen waren, seit März wurden nicht mehr wirklich relevant Waffen an Israel geliefert. Man hat gesagt, Staatsräson. Man hat gesagt, ja, wir prüfen. Aber es ist nicht wirklich relevant geliefert worden. Können Sie das verstehen, dass eine deutsche Bundesregierung sowohl in der Ukraine als auch in Israel sagt, wir haben eine zunehmend kritischere Öffentlichkeit, mit der müssen wir irgendwie umgehen. Wir müssen das erklären. Und es ist immer schwerer zu erklären, wenn wir immer weitere Waffen und damit auch weitere Milliarden zur Verfügung stellen müssen. Gerade auch vor dem Hintergrund dessen, was im eigenen Land gerade passiert. VW als Stichwort.
Absolut. Aber gerade wenn es schwerer wird zu erklären, dann muss man doch mehr erklären. Und bei den Exporten nach Israel geht es ja nicht um deutsches Steuergeld. Die Israeler bezahlen ja das. Die Israelis bezahlen für das, was sie kaufen.
Ich meine jetzt die Ukraine in dem Fall, was Steuergeld.
Und dementsprechend muss man hier sagen, okay, Demokratien sollten sich gegenseitig unterstützen. Demokratien sollten auch besser bewaffnet sein als die Diktaturen, die sie überfallen. Oder in dem Fall Israels die Terrorbanden, die sie angreifen. Israel ist in der Lage, glücklicherweise sich selbst zu verteidigen. Tut das auch. Das unterscheidet Israel von der Ukraine.
Und es geht ja dann immer um die Frage, was passiert mit diesen Waffen? Ich habe Sie vorhin zitiert, Sie sagen, was Israel da macht, ist alles selbstverständlich gedeckt vom humanitären Völkerrecht.
Wenn ich 1000 Entscheidungen treffen muss, dann würde auch ich nicht, und ich werde mutmaßlich auch Sie nicht sagen, dass von 1000 Entscheidungen 1000 richtig sind. Mhm. Die dann auch nicht von einer Person getroffen werden, sondern von vielen Personen.
Verstehe ich.
Aber grundsätzlich ist Israel ein demokratischer Rechtsstaat, der in seinem Handeln auch das humanitäre Völkerrecht achtet und versucht, auf dieser Basis zu agieren. Mhm. Übrigens auch sehr zurückhaltend zu regieren, auch in vorherigen Kriegen schon. Es ist ja leider nicht das erste Mal, dass Israel angegriffen wurde.
Sie sagt zurückhaltend regiert.
Wirklich zurückhaltend und schonend für die Zivilbevölkerung. Sehen Sie, wir haben hier die Hamas, wir haben die Hisbollah, die sich in Wohnhäusern, die sich in Grundschulen, die sich unter Krankenhäusern verschanzt, versteckt, um die Bevölkerung als Schutzschild einzusetzen, die diese Musikfestivals überfallen haben und Menschen massakriert haben. Und auf der darüber, ne, das müssen wir auch mal zur Kenntnis nehmen. Und auf der
das
anderen
haben
Seite
wir ja zur Kenntnis haben wir ein darauf Israel, reagiert. Das genau. ist ja unbestritten.
Und es
das steht ja auch immer vor der Klammer.
Aber
Sie sagen gerade
darauf?
Zurückhaltend. Also angesichts von mutmaßlich 42.000 bis 45.000 Toten. Ist das das richtige Wort? Zurückhaltend?
Und fast 100.000 Verletzten, ne?
Ja, also für mich ist zum Beispiel, wenn ich mir angeschaut habe, jetzt auch in den letzten Nächten, wie Israel auf den Angriff des Irans reagiert hat, dann finde ich diese Reaktion zurückhaltend. Und ich finde es natürlich in der Tat...
Das ist etwas anderes. Aber ich rede jetzt gerade über Gaza und auch Libanon.
Ja.
Würden Sie das angesichts dieser Bilder... Vielleicht können wir ein paar aktuelle Bilder mal zuspielen, auch aus der Regie. Und auch unter dem Eindruck dieser Bilder noch einmal sprechen über die Frage, ob das sozusagen die richtige Vokabel ist. Also Sie sagen, das ist alles völkerrechtlich gedeckt, was wir da sehen.
Wir haben ein Völkerrecht, müssen wir den Anspruch haben, Herr Ambos wird das sicherlich gleich noch darstellen, dass man eine Verhältnismäßigkeit der Mittel wählt.
Genau.
Aber der Angriff vom 7. Oktober war eben sehr massiv. Es gab eine Reaktion darauf. Und ich denke, Israel hat sich damals friedlich aus dem Gazastreifen zurückgezogen und den Palästinensern die Selbstverwaltung überlassen. Was dann gekommen
Sie meinen, sind. 2005.
Genau. Ja. Was dann gekommen sind von der Hamas waren Raketen. Und dass man dann den Ansatz hat zu sagen, okay, wir wollen dieser Terrororganisation, und als die betrachtet Deutschland, die Hamas auch, dieser Terrororganisation wollen wir die Kontrolle über den Gazastreifen nehmen, damit von dort keine Bedrohung mehr ausgehen kann und damit tatsächlich vielleicht auch mal eine Entwicklung des Gazastreifens zu sehen ist, damit sich solche Bilder nicht wiederholen. Denn die Verantwortung für das Leben im Gazastreifen, auch vor diesem Konflikt, hat ja eben nach dem Rückzug, freiwilligen, friedlichen Rückzug Israels, nicht Israel, sondern die Hamas. Die haben sich entschieden, aus Wasserrohren Raketenabschuss.
90% sogar, glaube ich, ne, der Wasserleitungen, haben wir auch hier schon mal intensiv drüber gesprochen, teils von EU, teils von Amerika finanziert, ist alles richtig. Trotzdem die Frage der Verhältnismäßigkeit, Herr Ambos, unter dem drängenden Eindruck auch dieser Bilder. Die Frage auch des Begriffs, über den wir hier schon ein paar Mal gesprochen haben, und ich sagte vorhin in der Einleitung auch ganz bewusst, Genozid. Ein Begriff, den Sie sich, glaube ich, persönlich nicht zu eigen machen. Ich weiß aber, und Sie wissen das noch sehr viel besser als ich, dass international plötzlich dieser Begriff in dem Zusammenhang mit Gaza, wenn wir hier auch diese Vorher-Nachher-Bilder sehen, also was war das mal und was ist es heute, sieht man hier sehr eindrucksvoll, dass dieser Begriff plötzlich unter Völkerrechtlern diskutiert wird.
Also wir sind jetzt wirklich mehrere Ebenen,
ja,
das
genau.
ist hochkomplex. Also ich möchte es mal versuchen, ein bisschen abzuschichten in der Kürze der Zeit. Also erstmal, der Rückzug 2005 aus Gaza hat natürlich nicht Israel jeder Verantwortlichkeit entledigt, Herr Faber. Das ist einfach falsch. Das ist eine funktionelle Occupation, wie wir das nennen. Das hat auch der IGH jetzt in dem Gutachten von 2024 nochmal bestätigt. Israel hat sich ja nicht vollkommen zurückgezogen. Ich weiß nicht, wie gut Sie die Situation dort kennen. Israel hat immer noch den Zugang kontrolliert. Es gibt halt den Zugang von Ägypten. Also,
aber Herr Ambos, wir sind uns einig, dass keine israelischen Soldaten mehr am Gazastreifen waren.
Sorry,
sind wir uns da
aber
einig?
Sie müssen aber unterscheiden, die Frage, ob Boots on the Ground, Soldaten in einem Gebiet, alleine sagt nicht aus, dass nicht der Staat, der sich zurückzieht, nicht noch Verantwortung hat für das Gebiet. Vor allem, wenn es ein technologisch so entwickelter Staat wie Israel ist und ein so kleines Gebiet wie Gaza. Also es ist völlig unumstritten, dass Israel natürlich noch humanitäre Verpflichtungen für Gaza hat. Und zwar vor dem 7. Oktober. Ja. Deswegen ist es nicht nur ein Problem, sozusagen internes Problem von Gaza, dass es nicht zu einer blühenden Landschaft wurde. Aber lassen wir das mal beiseite. Das ist
ja, komplex. Aber vielleicht können wir ganz noch mal kurz an dem Punkt bleiben. Sind Sie der Meinung, dass diese Verantwortung Israel allein hat oder dass zum Beispiel Ägypten als Nachbarstaat diese Verantwortung auch hat oder andere arabische Staaten?
Es gibt eine komplexe Gemengelage von Verantwortung. Natürlich hat die Hamas eine Verantwortung, natürlich hat die frühere PLO, Fatah, Ramallah eine Verantwortung, natürlich haben wir eine Verantwortung als Geber, natürlich hat Ägypten, Jordanien, das ist alles nicht der Punkt. Nur man kann Israel nicht aus der Verantwortung nehmen. Aber kommen wir zu dem aktuellen Punkt. Und da muss man unterscheiden, das ist jetzt leider auch wieder vermischt worden bei Ihnen, Herr Faber. Die eine Frage ist jus ad bellum, das Recht zur Gewaltanwendung. Also kann ein Staat, und das ist ja die parallele Situation in der Ukraine, Russland, kann man Gewalt anwenden? Wenn ich in einer Selbstverteidigungssituation bin, Artikel 51 UN-Satzung, kann ich mich natürlich verteidigen. Und natürlich hat Israel dieses Verteidigungsrecht, genauso wie die Ukraine. Aber es gibt natürlich Grenzen dieses Rechts, nämlich die Verhältnismäßigkeit. Und das ist die globale Verhältnismäßigkeit. Das ist wie der große Wald, wo Sie fragen müssen, und die Schwelle ist hoch, ja. Es ist nicht 1:1. Natürlich können Sie mehr tun, um einen Angriff zurückzuschlagen. Sie können natürlich sagen, ich kann den Angreifer zerstören. Sie können sagen, ich kann diese militärische Struktur, sei es Hamas oder Hisbollah, zerstören. Aber es stellt sich natürlich die Frage, und der internationale Diskussionsstand ist eben bei dieser Unwucht von Zahlen, die Herr Lanz schon erwähnt hat, über 40.000 Tote, über 90.000 Verletzte, die gesamte Zerstörung, die wir hier sehen, also das ist ja eine Art Politik der verbrannten Erde, da würde ich schon sagen, dass international gesehen die meisten Völkerrechtler, übrigens auch hier in Deutschland, sagen, da ist die Grenze der Verhältnismäßigkeit überschritten. Auf der Ebene des jus ad bellum. Und jetzt kommen wir zu jus in bello. Also
ich möchte auch an diesem Punkt ganz kurz bleiben. Was machen Sie für die Zerstörung? Denn alleine die israelischen Streitkräfte verantwortlich oder nicht auch die Hamas? Die Hamas hätte doch auch vor Monaten sagen können, das ist ja eine unfassbare Zerstörung, was wir hier ausgelöst haben mit unserem Angriff. Naja, wir legen die Waffen nieder und wir vermeiden damit, wir lassen die Geiseln frei, die minderjährigen Geiseln zum Beispiel, und wir verhindern damit weitere Zerstörung. Hat die Hamas da nicht eine Mitverantwortung?
Natürlich ist, über die Hamas müssen wir hier gar nicht reden.
Ich finde das schon wichtig, darüber zu reden.
Herr Faber, ich habe nach ein paar Tagen schon diesen Angriff mit israelischen Kollegen als verbrecherisch und so verurteilt. Das ist jetzt, wir müssen jetzt mal zu der Diskussion kommen, weil wir ja Israel massiv unterstützen. Was ist die Verantwortung Israels? Natürlich greift Israel, diese Zerstörung, die Sie hier sehen, ist ja von Israel. Also Israel führt ja zu dieser Zerstörung. Aber ich möchte nur mal den anderen Punkt machen zu der Frage des sogenannten Kriegsvölkerrechts, wo Sie zu Recht sagen, ich müsste jede einzelne Operation untersuchen. Ja, das sind sozusagen die Bäume. Also Sie sind ja selbst, haben ja einen militärischen Hintergrund. Und das ist eine sehr schwierige Aufgabe für einen Befehlshaber, weil der Ex-Ante im Moment des Angriffs muss der sich entscheiden, ob das jetzt ein militärisches Ziel ist. Und zwar auch ein zweckentfremdetes. Kann auch eine Schule sein und auch eine Universität, die militärisch zweckentfremdet wurde. Und wenn wir das ex post facto dann beurteilen, müssen wir jeden einzelnen Angriff nehmen. Und wenn Sie Tausende von Angriffen haben, müssen Sie jede einzelne Operation nehmen. Aber sagen wir mal, jetzt nur hypothetisch, weil wir ja kein Fact-Finding machen. Wir kommen ja nicht nach Gaza. Sie hatten letzte Woche die Sendung, genau. Herr Lanz, wo auch der Vize der Bild gesagt hat und das kritisiert hat. Über viele Medien.
Ja, ich habe ihn danach gefragt, wie unabhängig.
Genau, Sie haben zu Recht danach gefragt, denn wir haben das große Problem, es findet kein unabhängiges Fact-Finding in Gaza statt. Anders als in der Ukraine, wo wir zum Beispiel zu Butscha eine UN-Mission gehabt haben, die das untersucht hat. Und deswegen wissen wir überhaupt nicht genau, es ist ganz schwer vom grünen Tisch von Hamburg, von diesem schönen Studio aus zu wissen, ist diese Operation jetzt, ist der Zivilschaden unverhältnismäßig? Was wusste der Commander, der Befehlshaber im Moment des Angriffs? Aber man wird natürlich sagen können, es gibt gewisse Angriffe der Israelis, die völkerrechtswidrig sind. Zum Beispiel, wo wir Videos haben, Zerstörung von Eigentum von Palästinensern ohne militärische Notwendigkeit. Aus Rache sozusagen, ja. Das ist ja belegt. Oder die ganzen Misshandlungen leider Gottes in diesem Gefangenenzentrum, wo Israel ja selbst ermittelt, ja, also wo Palästinenser
Das ist ja genau
verdeckt
der Punkt.
Und so weiter. Und
Israel ermittelt in solchen Fällen.
Ja, aber nur, da können wir auch nochmal extra drüber, selektiv gegen gewisse Soldaten. Aber da gab es ja Probleme, wie Sie wissen, als die Militärpolizei dahin kam, wurde sie gestört von Siedlern und so weiter. Also es ist alles nicht so einfach.
Aber das ist aber genau gibt, der Punkt, gibt, auf den ich hinaus will.
Der Punkt ist, es gibt in diesem Krieg, in diesem bewaffneten Konflikt, Verletzungen des humanitären Völkerrechts. Und es gibt vielleicht einen Genozid. Und da möchte ich hier mal darauf hinweisen,
dass der Begriff, über den ich gerne einmal drei Sätze hören würde. Einmal kurz das Argument.
Das ist genau der Punkt.
Sie dürfen sofort, Herr Faber. Ich würde nur einmal gerne diesen Begriff des Genozids, weil da horcht man natürlich auf, nach so vielen Monaten auch der Diskussion darüber, wenn das plötzlich offensichtlich in Ihrer Welt, in der Welt des Völkerrechts diskutiert wird. Ich würde das gerne einmal verstehen, warum. Mit welchem Argument?
Südafrika hat ja eine Klage gegen Israel angestrengt. Wir haben drei einstweilige Anhörungen des Internationalen Gerichtshofs. Alle mitgetragen von, ich sage das jetzt mal, von unserem deutschen Richter, Herr Nolte von der Humboldt-Universität Berlin. Auch von der Richterin von der Columbia Law School aus New York, der Amerikanerin, auch der australischen Richterin. Und der EuGH hat in diesen einstweiligen, das ist ein vorläufiges Rechtsschutzverfahren, anerkannt, es besteht ein Risiko eines Genozids. Und wenn Sie die Debatte verfolgen, ich habe hier zum Beispiel, Fox ist eine US-Zeitschrift, die haben vor einem Jahr Leute befragt, israelische Scholars, also ich bin ja auch ganz eng in Kontakt mit israelischen Historikern, Holocaust-Scholars oder auch Völkerrechtler und haben jetzt nochmal gefragt, is Israel committing genocide? Erneut gefragt und je länger dieser Krieg andauert, je länger diese Situation in Gaza andauert, je mehr Leute kommen zu dem Ergebnis, nicht unbedingt immer Juristen, auch Historiker, in der FAZ im Feuilleton, Goldberg hat das zum Beispiel geschrieben, das ist Genozid. Also ich finde, das ist schwieriger, weil sie eine Zerstörungsabsicht brauchen. Ja, sie müssen ein Volk zerstören. Aber das Problem ist natürlich, wenn sie die Lebensbedingungen eines Volkes, hier der Palästinenser, vernichten, indem sie hier alles vernichten, wenn sie keine humanitäre Hilfe reinsetzen, wenn sie, wie gestern die Knesset sagen, United Nations Relief Organization for Palestine wird verboten, wird in Ost-Jerusalem rausgeschmissen, wo die sitzen, aber wir haben keinen humanitären Ersatz. Israel kann das nicht leisten, was UNRWA seit 1948 leistet, dann stellt sich die Frage, was ist mit den Lebensgrundlagen, hier ist UNRWA, was ist mit den Lebensgrundlagen dieses Volkes und wie ist das zu interpretieren? Sie haben nicht nur den Genozid im Sinne der deutschen Wannsee-Konferenz, verstehen Sie? Die Systematik des deutschen Holocaust, dass sie das alles runterschreiben, dass sie 6 Millionen und mehr Juden vernichten wollen, das ist toll für Staatsanwälte. Die haben die Beweise in der Hand. Das ist klassisch deutsch. Die schreiben das alles runter. Wir hatten natürlich Genozide in der Welt, Srebrenica, Ruanda, Myanmar, wo Deutschland auch beteiligt ist, der Fall Burma, ja. Und natürlich den deutschen Herero-Nama-Genozid in Namibia. Also wir hatten Genozide in der Geschichte der Menschheit, die selten so gut dokumentiert waren wie die Shoah. Und deswegen ist es juristisch unklar, wie das ausgehen wird. Wir werden eine Hauptsacheentscheidung haben in 2-3 Jahren. Und wie stehen wir dann da als Deutschland, wenn es dazu kommt, dass der EuGH sagt, ja, das ist ein Genozid gewesen?
Für mich haben Sie einen ganz zentralen Punkt hier gesagt. Sie haben sehr viele Punkte gebracht. Ich möchte auf den einen eingehen. Wir haben eine Hamas, die systematisch Zivilisten umbringt, um Zivilisten umzubringen. Dieses Verbrechen muss man deutlich benennen. Und wir waren uns jetzt, glaube ich, aus meiner Perspektive sind wir uns einig, dass wenn bei tausenden Entscheidungen, die die israelischen Defense Forces, IDF, treffen, einige nicht richtig sind, dann gibt es hier Untersuchungen. Der Generalstaatsanwalt ist unterwegs, wir haben eine israelische Gerichtsbarkeit, die aktiv wird. Und es wird versucht, Einzelne, die Fehlentscheidungen gemacht haben, dafür haftbar zu machen. Und das ist für mich exakt der Unterschied, dass Israel als demokratischer Rechtsstaat sich selber mit seinen Fehlern auseinandersetzt und versucht, sie zu vermeiden. Und das ist für mich die Grundlage dafür, dass ich sagen kann, gerade mit der deutschen Geschichte müssen wir Israel bei seiner Selbstverteidigung unterstützen.
Darf ich eine Frage stellen? Ist das Gerichtsverfahren eine Grundlage dafür, dass die Bundesregierung seit März keine Kriegswaffen mehr liefert an Israel?
Also sie liefert ja wieder.
Nein, sie liefert keine Kriegswaffen.
Jetzt liefert sie wieder.
Nein, sie hat...
Jetzt, also vor zwei ich Wochen. Nur, wir haben ein neues Verfahren im Verwaltungsgericht Frankfurt deshalb.
Also, dann erzählt die Außenministerin, falsche Dinge. Sie hat Wert darauf gelegt, in Indien zu sagen, wir liefern keine Kriegswaffen. Und es gibt, glaube ich, heute eine Mitteilung über den Stand der Waffenlieferungen, die jetzt wieder bei 94 Millionen oder so sind seit August, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und dabei geht es um Ausrüstung für Soldaten und Ersatzteile. Aber Sie müssten es ja eigentlich wissen. Liefern wir, hat das damit zu tun, dass wir ein Gerichtsverfahren fürchten und deswegen keine Kriegswaffen liefern seit März?
Also wir liefern Rüstungsexporte nach Israel. Genau. Wir haben das vor der bekannten Bundestagsdebatte getan in einem viel zu geringen Maß.
14 Millionen.
Genau. Und Sie haben eben schon 94 Millionen genannt. Das heißt, es ist etwas passiert.
Aber sind es Kriegswaffen oder sind es keine? Die Außenministerin sagt, es sind keine Kriegswaffen.
Das sind Güter, die der Rüstungsexportkontrolle unterliegen. Jetzt müssen Sie mir sagen, wenn es um ein Getriebe für einen Panzer geht, ist das für Sie eine Kriegswaffe oder ist nur der ganze Panzer die Kriegswaffe?
Also, juristisch ist das ja eine interessante Frage.
Wenn es um Funkgeräte geht oder wenn es... Wir können ja viele Beispiele aufzählen.
Diese Unterscheidung Kriegswaffen oder Offensiv-Defensivwaffen ist ja sowieso fraglich. Also bei den Helmen ist es klar, das ist defensiv. Aber wenn Sie ein Getriebe für einen Panzer liefern, dann liefern Sie halt zu einem auch offensiv einzusetzenden Militärgerät eben die Bewegungseinrichtung.
Wenn es ein Getriebe für ein Luftverteidigungssystem ist?
Ja, also aber das Problem ist, dass unser Rüstungskontrollregime sehr intransparent ist. Insofern ist Ihre Frage berechtigt, denn unser Grundproblem in dieser ganzen Debatte ist gewesen, und deswegen hatten wir ja auch Verwaltungsgerichtsverfahren. Es gibt ja mehrere Ebenen. Es gibt die Verwaltungsgerichtsverfahren Berlin, Frankfurt, die jetzt auch wieder neu initiiert worden sind von NGOs aus Berlin. Und dann gibt es das große Verfahren in Den Haag, Nicaragua gegen Deutschland. Und Nicaragua wird natürlich diese neue Situation mit den 94 Millionen, das Problem ist, Sie können nicht, fragen Sie doch mal beim Auswärtigen Amt, geben Sie uns mal die Liste. Da sind wir ja seit Monaten dabei. Es ist eine Intransparenz. Das deutsche Rüstungskontrollrecht ist eben intransparent für die Journalisten, für die Öffentlichkeit, aber auch für die interessierten Akademiker, genau zu wissen, welche Waffen werden da geliefert. Deutschland hat in dem IGH-Verfahren vertreten, dass das extrem ein sehr offenes System ist, sehr kontrolliert sei. Aber das Problem ist eben, dass wir, das zeigt ja auch die Debatte, nie so genau wissen, was eigentlich geliefert wird. Aber unabhängig davon, nochmal zurückzukommen auf die berechtigte Frage jetzt von Herrn Faber. Wir können letztendlich nicht wissen, Herr Faber, bevor dieser Krieg zu Ende ist und bevor wir rein können. Und dann ist es wahrscheinlich zu spät, weil die Tatorte verwischt sind. Das ist ein ganz normales strafrechtliches Problem. Wenn ich 3 Tage später in die Wohnung von Herrn Lanz komme, wo eingebrochen wurde, sind schon nicht mehr die Spuren da. Und 2-3 Jahre. Aber es ist sehr schwer zu sagen, wie viele dieser einzelnen Operationen völkerrechtswidrig sind. Ja, deswegen bei dieser Frage von Journalisten, die immer ein Ja oder Nein, sage ich immer, ich kann das nicht beurteilen, weil ich nicht dort bin. Ich bin nicht der Befehlshaber. Ich habe diese Operation nicht angeordnet. Aber wir haben natürlich Hinweise darauf, wo es Völkerrechtsverletzungen gibt.
Ich einmal ganz kurz, Entschuldigung, Herr Faber, Kollegen von Frontal haben am 15. Oktober, vielleicht schauen wir uns das zum Schluss nochmal an, 2 Beispiele über mögliche Völkerrechtsverletzungen gezeigt. Und wir schauen uns das einmal kurz an und dann wird mich Ihrer beider Einschätzung interessieren.
Durch Videos wie diese gerät das israelische Militär weiter in Erklärungsnot. Der Vorwurf Leichenschändung. Soldaten stoßen Tote vom Dach. Mit einem Verletzten auf der Motorhaube ihres Trucks fahren sie an einem Krankenwagen vorbei. Die Botschaft teilt zum Vorwurf der Leichenschändung mit, es handle sich um eine für die Einsatzkräfte riskante Gefechtssituation. Deshalb, Zitat,
wurden die Leichen auf die beschriebene Weise herabgelassen, um die Gefahrenzone schnellstmöglich zu verlassen.
Weiter heißt es,
der Vorfall wurde inzwischen eingehend untersucht, um sicherzustellen, dass sich derartige Vorfälle nicht wiederholen.
Zum Verletzten auf der Motorhaube teilt die Botschaft mit, israelische Soldaten hätten ihm erste Hilfe geleistet. Zitat,
da im Militärfahrzeug kein Platz war, beschloss der Kommandeur der Truppe, den Verdächtigen auf der Motorhaube des Fahrzeugs zu evakuieren.
Diese falsche Entscheidung stehe im Widerspruch zu den geltenden Regeln.
Herr Moss.
Es ist sehr, sehr schwierig, das zu beurteilen, weil die Frage, wir wissen zum Beispiel nicht, ob bei diesem Militärfahrzeug noch Platz war. Und das ist eine faktische Frage. man meint, wenn man das jetzt zum Beispiel sieht bei diesem Haus, da ist keine Gefechtssituation. Aber unser Problem ist immer, wir reden auf einer unsicheren Tatsachengrundlage. Das ist unser Problem. Und was machen wir in der Juristerei? Wie funktioniert Recht? Ich habe einen Sachverhalt. Das Erste, ich muss einen klaren Sachverhalt haben, dann wende ich das Recht an. Und hier haben wir schon keinen klaren Sachverhalt. Das ist unser Problem. Aber wir haben natürlich viele, viele Fälle, die zumindest zu erheblichen Zweifeln Anlass geben, dass Völkerrecht eingehalten wird. Und die Frage ist ja, was ist die Schwelle für einen Staat? Die Amerikaner zum Beispiel lassen sich, das möchte ich hier in dieser Sendung nochmal sagen, weil das ja auch so ein Thema war, die Zusicherung, die das Auswärtige Amt gefordert hat von Galant, das ist ständige Praxis in den USA.
Vom Verteidigungsminister, ne?
Im März, die Amerikaner verlangen,
ganz kurz erklären, die Zusicherung,
die Amerikaner Waffen, verlangen eine Zusicherung genau. Von Israel, dass es sich ans humanitäre Völkerrecht hält. Und diese Zusicherung hat Israel gegeben mit einem Schreiben von Galant. Dann prüft das State Department, validiert diese Zusicherung und dann geht es in den Kongress. Das heißt, das ist übrigens ganz normal, dass man bei Waffenlieferungen, um Haftung auszuschließen für den waffenliefernden Staat, das hat ja enorme Konsequenzen.
Ja, Amboss, ich habe es dreimal versucht. Ich versuche es noch ein viertes Mal. Also ich habe jetzt Sie nicht so verstanden, dass Sie Israel anklagen. Ich habe Sie so verstanden, dass Sie Zweifel haben an den sehr, sehr vielen Entscheidungen, die dort getroffen werden müssen, ob die entsprechend alle so ablaufen. Da sage ich Ihnen, aber Sie sind der Jurist, im Zweifel für den Angeklagten. Ist denn bei diesem Zweifel für Sie der Punkt, dass Sie den Eindruck haben, die Israelis gehen den Bildern, die wir dort haben, nicht nach? Oder nicht ausreichend nah. Denn ich habe schon den Eindruck, dass wenn solche Bilder entstehen, dass dort nachgefragt wird, dass mit den Personen gesprochen wird, dass versucht wird, wo Zweifel bestehen, eben auch Ermittlungen einzuleiten. Das ist mein Eindruck. Haben Sie den auch?
Ich klage Israel nicht an. Das wäre hier vermessen. Das würde ich mir gar nicht anmaßen. Was ich nur sage ist, wir müssen uns alle Dinge genau angucken und wir müssen versuchen, unvoreingenommen. Ich glaube, Herr Faber, das muss ich schon mal sagen, das ist ein bisschen nostalgisches Israel-Bild, was Sie haben. Das ist das Bild von Israel 1948, Declaration of Independence vor 1967. Leider Gottes haben wir in Israel heute eine Situation, wo wir eine extrem problematische Regierung haben, die, wie Sie ja wissen, diesen Siedlungsbau immer weiter vorangetrieben hat, die auch in den Teilen dieser Regierung, Rechtsextreme wie Herr Ben-Gvir, auch vertritt, dass Gaza entvölkert werden muss. Und ich glaube, wir müssen auch ein realistisches Israel-Bild haben. Es geht da auch nicht darum, dass wir diesen Staat nicht unterstützen, als Staat. Aber wir haben hier eine konkrete Regierung. Und es geht auch gar nicht um die Frage, ob wir natürlich zum Beispiel das, natürlich müssen wir jüdisches Leben in Deutschland schützen. Das wäre ein ganz anderes Thema.
Aber Herr Ambers, vor dem 7. Oktober hatten wir doch eine Situation, wo zum Beispiel israelische Kampfjet-Piloten gesagt haben, also für diese israelische Regierung, für diese möchte ich meinen Dienst nicht ausüben.
Genau.
Für Israel ja. Und wo sich dabei die Frage der Selbstverteidigung gestellt hat, diese Piloten natürlich auch wieder ihren Dienst angetreten sind. Aber das ist ja nicht, wir müssen ja hier kein Urteil über die israelische Regierung fällen, sondern über die Taten der Israeli Defense Forces. Ob die sich entsprechend des humanitären Völkerrechts beurteilen, ob die eine Judikative gibt, die das aufarbeitet. Mhm. Und da würde ich bei beiden sagen, ja.
Ja, ja, und da sind wir halt auseinander.
Genau, da sind Sie auseinander. mit der Bitte um ganz kurze Antwort, Herr Faber. Und Sie haben nicht sozusagen auch die Sorge als jemand, der viele auch in der Welt unterwegs ist. Ich habe gerade geschildert, die Debatte im Rest der Welt ist eine andere. Dass sie bei uns so geführt wird, wie sie geführt wird, hat auch historische Gründe und ist auch völlig berechtigt. Haben Sie dennoch das Gefühl oder manchmal ein Störgefühl, dass sich Deutschland gerade sehr, sehr isoliert, was das angeht? Stichwort Glaubwürdigkeit, Stichwort doppelte Standards von den BRICS-Staaten immer wieder erhoben. All diese Themen, darum kreist das.
Ich glaube nicht, dass Deutschland sich hier isoliert. Ich glaube, viele Demokratien haben Verständnis für die Selbstverteidigung Israels und das muss auch so bleiben. Wichtig ist, dass wir diese Fragen, die wir jetzt ja hier auch gerade diskutiert haben, dass wir die auch diskutieren, dass wir die auch stellen. Aber mein Eindruck, und Sie haben ja gerade die Zitate der israelischen Botschaft hier vorgelesen und vorgetragen, diese Antworten werden gegeben, die Zitate werden gebracht. Dort ist keine Gesprächsverweigerung. Und das ist, glaube ich, unter Freunden das Wichtigste.
Okay. Naja, vielleicht. Also, der Frontalbericht wurde eine Woche verschoben, damit weil die israelische Botschaft will, dass sie
noch antworten will. Also ich habe da interne Informationen, weil ich in dem Bericht ja auch interviewt wurde, mit den Journalisten Kontakt hatte. Also so ist es jetzt nicht, wie Sie es darstellen. Im Gegenteil.
Ist doch schön, dass die Antworten da sind, oder? Naja, also die Anfragen von Frontal sind manchmal recht kurzfristig. Ja. Ich könnte Ihnen da auch ein paar Beispiele
nennen. Aber der Punkt ist, würden wir die Russen fragen, wegen Butscha, und sagen, ihr habt jetzt eine Woche Zeit, eine Antwort zu geben, gebt mal eure Version, das ist doch auch interessant, oder?
Ja, aber man kann zum Beispiel dann auch mit dem Staatsanwalt in der Region sprechen, wie ich zum Beispiel mit dem Generalstaatsanwalt in Kharkiv gesprochen habe über die Raketen, die dort täglich einschlagen. Da kann man vielleicht auch vor allem mit dem reden, der dort die Raumkontrolle hat und Beweise zum Beispiel sichern kann.
Danke sehr. Viel gelernt heute. Jetzt die Kollegen vom Heute-Journal Update. Und wir sind morgen wieder für Sie da. Bis dahin. Dankeschön. Tschüss.